Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insta Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Von Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mal wieder mit Sebastian Breuer. Aber nicht einfach so, sondern um über seinen Sieg beim Unbound XL zu sprechen. Eine Wahnsinnsleistung, die er da gebracht hat. Und natürlich wollte ich wissen, wie ist es ihm ergangen, was ist die Taktik und was hat das in seinem Leben verändert? All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Und vor allen Dingen möchte ich erstmal eins sagen, und zwar herzlichen, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Unbound XL. Alter, was eine Leistung.
Hey Tobi, vielen, vielen Dank. Aber ich glaube, man muss auch sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, weil ich glaube, du bist gerade noch mehr unterwegs, als ich das bin. Ich sitze im Büro, du bist unterwegs. Von da an vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Immer wieder gerne. Es macht mir total Spaß, immer mit dir zu reden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich so... Ich finde immer, wenn Siege von dir sind... Ich meine, ich spreche mit so vielen Athleten, aber bei dir ist es immer für mich irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Weil ich da wirklich so emotional mitgehe und mich das unfassbar freut. Ich meine, Schwalbe hat so viele Athleten und so viele Leute, die man da betreut und alle liefern so eine krasse Leistung. Und trotzdem, für mich persönlich ist eine krasse Leistung, ein Gewinn von dir immer was Spezielles, weil ich einfach weiß, wie viel du da reinhaust und wie schwer das halt auch manchmal für dich ist. Von daher ist das wirklich eine mega coole Sache, dich wieder mal am Treppchen zu sehen.
Ja, das freut mich auf jeden Fall sehr. Wirklich, also das sind Worte, die mir unheimlich viel bedeuten. Ich meine, du bist ja schon echt nah dran. Wir kennen uns privat inzwischen sehr gut. Wir quatschen so auch ganz oft. Wir haben zusammen schon bei dir einen Podcast aufgenommen, auch schon ein paar Mal hier für Pumped. Und dann gibt es natürlich der Sache nochmal so eine ganz andere Gewürze. Und ich glaube, dass man sich dann auch in so einem Podcast halt nochmal auf einem anderen Niveau unterhalten kann, beziehungsweise sich auf einem anderen Level trifft.
Ja, auf alle Fälle. Für die Leute, die vielleicht den letzten Podcast nicht gehört haben, erzähl mal bitte kurz ein bisschen Unbound XL. Was ist das Rennen?
Unbound XL findet, ist eins der Disziplinen beziehungsweise Strecken im Rahmen von Unbound, also dem eigentlich größten und bekanntesten Gravel-Rennen unseres Planeten in den USA, genauer gesagt in Emporia, Bundesstaat Kansas Stadt. Unbound XL hat dieses Jahr 560 Kilometer gehabt, wobei es am Ende 570 waren, laut meinem Garmin. Und ich glaube roundabout 6000 Höhenmeter, das Ganze halt nonstop. Also das heißt, das Rennen startet meistens am Tag vor der 200er Distanz, die ja so ein bisschen, ich sag mal, als die inoffizielle Gravel-WM gezählt wird. Mhm. Genau, und dann sind meistens, geht es um eine Renndauer irgendwas zwischen 20 und 30 Stunden. Also es ist eine ziemlich große Range, weil halt viel auch passieren kann. Letztes Jahr war es deutlich länger aufgrund des Matches. Dieses Jahr bin ich den neuen Streckenrekord gefahren. Das sind so die Kennzahlen, die man kennen muss.
Ja, das ist jetzt schon krass, wenn du das hörst, ne? Irgendwie 570 Kilometer und dann, wenn man die Bilder sieht, ich meine, das ist halt wirklich, auch wenn es dieses Jahr ja relativ gute Conditions hatte, aber es ist ja trotzdem super staubig. Es ist, glaube ich, auch für den Kopf relativ anstrengend, diese langen Geraden, so in, die man ja eher so aus diesen Amerika-Filmen kennt, zu fahren. Was bedeutet dieses Rennen?
Dieses Rennen ist natürlich immer speziell. Also ich bin jetzt zum dritten Mal in die Staaten geflogen für das Rennen. Bin im ersten Jahr die 200er auch gefahren. Also ich kenne beide Distanzen mittlerweile sehr, sehr gut. Dieses Jahr war so ein bisschen die Herausforderung, dass es die Nordroute war. Also zum ersten Mal hatte ich die Gelegenheit, die Nordroute auch zu fahren. Die gab es die letzten zwei Jahre nicht, weil da war es die Südroute. Und ja, es ist halt immer, es ist eine USA-Reise, das heißt, es ist immer irgendwie anders, ist aufregend, die Leute sind anders, die Landschaften sind anders, und wenn man das mal ganz streng betrachtet, auch das Gravel ist irgendwie anders. Jetzt hast du es gerade gesagt, die Bedingungen waren ja ganz gut. Ja, wir hatten verhältnismäßig viel Glück am Ende, obwohl schon viel Panik vorher geschoben wurde, aber nichtsdestotrotz mussten wir bei unserer Distanz zum Sonnenaufgang gut eine Stunde unser Bike tragen und schieben. weil es halt einfach so matschig war, dass du definitiv nicht fahren konntest. Da gibt es ja diesen Peanut Butter Matsch. Und wenn du den einmal irgendwo im Rahmen beziehungsweise in der Schaltung drin hast, dann ist quasi Game Over. Das kannst du dann das Rad danach entsorgen. Und dementsprechend mussten wir da zum Sonnenaufgang mal gut eine Stunde lang durch den Dreck laufen.
Sachen, auf die ich auch überhaupt gar keinen Bock hätte, muss ich gestehen. Genau dieser Peanut Butter Matsch hat ja letztes Jahr sehr, sehr vielen Leuten und auch dir das Rennen gekostet, einfach weil im letzten Jahr war es so, es hat halt geregnet davor, es war super matschig, die Organisatoren hätten die Chance gehabt, das Rennen um eine spezielle Sektion drumherum zu legen, haben sich dagegen entschieden, heißt, irgendwie sind die besten Leute ausgefallen. Das heißt, ja, es war irgendwie nicht so ein super spannendes Rennen, oder es war halt einfach mit so einem, mit dem großen Ausfall in der Mitte oder im Rennen nicht so normal. Hast du das Gefühl, dass die Veranstalter daraus gelernt haben, und haben die Veranstalter das ein Gefühl dafür, wie groß dieses Rennen auch in Europa angesehen wird?
Es ist witzig, weil wir reden jetzt darüber, dass der Veranstalter ja auch sowas lernen könnte. Ich glaube, der Veranstalter hat tatsächlich daraus gelernt, aber genau im Gegenteil, dass sie gesagt haben, okay, wir nutzen das noch mehr, um Schlagzeilen zu machen. Das ist so ein bisschen so dieses Bild-Zeitungs-Ding wahrscheinlich, zu sagen, okay, Unbound ist krass, weil letztes Jahr sind hier nur eine Finisher-Rate von, ich weiß nicht, 50% oder sowas gewesen, weil das Rennen halt so heftig ist und der legendäre Peanut Butter Match und hin und her und dass Leute, die teilweise sehr, sehr viel Geld aufgewendet haben, in die Staaten geflogen sind, sich ihr Material zerstört haben, das erzählt ja die Stories, also die erzählt ja fast keiner, sondern es sind mehr so die heroischen Sachen. So, ich habe ja letztes Jahr dann auch, ich habe mich tierisch geärgert über den Veranstalter, aber die Schlagzeile bei mir war zum Beispiel, okay, ich bin um Mitternacht irgendwie für 20 Kilometer durch den Matsch gelaufen, bevor mich dann irgendeiner mit dem Auto abholen konnte zum Morgengrauen. Klingt ja auch erstmal heroisch und ich glaube, das zieht halt immer mehr Leute an und
Aber ist es
ich
cool?
hatte. Nein, das ist voll uncool. Also ich finde es, ich muss sagen, ich unterstütze das im Grunde genommen auch nicht, weil das ist eine Sache, die ist, ich sag mal, für Profiathleten ist es jetzt in Anführungsstrichen ein Rennen. Das heißt, das wird bezahlt, das Material ist in Anführungsstrichen auch egal. Und wenn es halt dieses Jahr nicht läuft, dann komme ich halt nächstes Jahr wieder. So, aber das zählt halt für die meisten Amateure halt nicht, weil du musst halt diese Reise einplanen. Du musst, wenn es halt schlecht läuft, dann kannst du noch vor Ort eigentlich dein Fahrrad in den Müll stecken, so wie ich das jetzt ja getan habe. So, und dann gehst du auf einmal, wenn man das mal alles so bezieht, mit Leihwagen, Flug, Unterkunft, Fahrrad, alles, Essen gehen ist extrem teuer, gehst du mit 20.000 Miese nach Hause, ne? Und also ich finde das nicht cool.
Ja, und vor allen Dingen, es gibt ja zwei Arten, irgendwie so eine, also dieses, wow, das ist krass, dieses Gefühl hervorzurufen. Das eine ist, okay, wir bringen die Athleten an ihre absolute Leistungsgrenze. Und ich meine, da bist du ja auch schon Rennen gefahren. Ich meine, das Rennen in, ich glaube, Kirgisistan war es, oder ne? Das bringt dich ja auch brutal an die Grenzen, aber du kannst halt, da liegt's halt an dir, ob du es schaffst oder nicht. Bei diesem Match, beim Unbound, da kannst du der beste Athlet, der trainierteste Athlet der Welt sein. Du fährst da rein und kannst ja nichts dafür. Also von daher, am Ende des Rennens sollte ja in meinen Augen immer der beste Athlet mit dem besten Tag und der natürlich auch ein bisschen Glück auf dem Podium stehen. Aber das kannst du ja einfach nicht gewährleisten, wenn da so ein Matschloch da drin ist, was dir halt einfach alles kaputt macht und zerschießt.
Ja, zumal es halt auch am Ende so ist, dass du dann, ich sag mal, in den Tagen vor den Rennen, vor dem Rennen selber ging es ja meistens um die extrem scharfen Flintstones, die es auf der Nordroute gibt, die die Reifen einfach aufschlitzen und natürlich das Matschthema. So, und beim Matschthema ist es so, du erwischst dich irgendwann selber dabei, dass du rumgehst und guckst, okay, wer hat welche Reifenfreiheit? Wer kann hier die dicksten Reifen fahren, beziehungsweise wer hat irgendwo einen Vorteil mit irgendwie Teflon-Spray oder so, dann fangen halt auch die Mind Games an und du weißt, also für mich war es zum Beispiel auch so bis kurz vorm Start, da hatte ich noch ein sehr interessantes Gespräch mit Nathan Haas, dass ich gesagt habe, ich komme gerade nicht so richtig in diesen Flow rein, wo ich weiß, ich bin top vorbereitet seit einem Jahr, aber ich komme nicht in den Flow rein, weil am Ende ist es vielleicht so, dass es eine Laufveranstaltung wird und ich vielleicht nicht gewinne, weil ich irgendwie nicht so schnell laufen kann wie die anderen oder weil die anderen länger Fahrrad fahren können, weil sie eine höhere ja, Reifenfreiheit haben und sich der Matsch dann nicht so sammelt. Und das hat mich so ein bisschen runtergezogen. Und er sagte dann so, ja, jetzt warte erstmal ab, was kommt. Und sieh das so ein bisschen wie so ein Düsenjet. Also ein Düsenjet, wenn er am Boden steht, dann ist der super langweilig. Der sieht zwar gut aus, aber der bringt keine Leistung. Aber wenn der erstmal in der Luft ist, dann performt der richtig, dann fliegt der Überschall. Und so habe ich es dann auch ein bisschen im Rennen gesehen, dass du halt einfach sagst, ja, Es ist super schwierig, das alles auszublenden, aber im Grunde ist es am Ende so, du stehst an der Startlinie und dann hast du eh keine andere Wahl. Entweder du ziehst es durch und du kommst durch oder du lässt es halt direkt bleiben, aber dann hast du auch nichts gewonnen.
So, jetzt haben wir 570 Kilometer. Wie lange bist du gefahren? Was ist denn der neue Streckenrekord?
Ich hatte eine Insgesamtzeit von 20 Stunden und 5 Minuten und eine reine Fahrzeit von 19 Stunden 41.
Erzähl mal so ein bisschen, wie sind so die verschiedenen Phasen des Rennens? Weil du befindest dich ja, du bist viel mit dir alleine, auch wenn du vielleicht mit Leuten um dich rum unterwegs bist, trotzdem bist du mit in deinem Kopf alleine. Und da geht es natürlich up and down, gerade bei so einer langen Distanz. Was sind so die verschiedenen Phasen und wann treten die ein?
Boah, du gehst eigentlich durch alle Phasen, die du so aus deinem eigentlichen Leben auch kennst. Also es fängt halt an, du bist extrem nervös. Das Rennen hat schon auch einfach super hektisch angefangen. Also die ersten Leute lagen schon in der ersten Kurve am Boden, weil es halt um Positionskämpfe ging, wo du denkst, hey, wir haben hier noch irgendwie 540 Kilometer zu fahren und ihr kloppt euch jetzt schon in Position Nummer 1. Dann weißt du so ungefähr, da und da kommt dann der erste richtige Abschnitt mit technischen Passagen und großen Steinen oder Flintstones auch. Und da willst du halt auch nicht als Erster reinfahren, aber auch nicht als Letzter. So, und da geht's dann weiter. Oder du willst zum Beispiel auch nie als Erster in den Matsch reinfahren, aber auch nicht als Letzter. Das heißt, so an Position 3, weil dann kannst du ungefähr sehen, wie sich der Matsch bei den anderen vorne verhält. Das war so ein bisschen meine Herangehensweise. Das heißt, da bist du erstmal hellwach. So, und dann nimmt das Rennen so seinen Lauf, dann bist du irgendwann in der Spitzengruppe. Und dann fängt das natürlich an, dass dann auch so Sachen wie, ich hatte zum Beispiel insgesamt 4 bis 5 Stops geplant, um Wasser aufzufüllen. Ich brauchte nur Wasser und mehr nicht, alles andere hatte ich an Bord. Aber auch das war dann so, dass sich die anderen aus der Spitzengruppe dagegen entschieden haben. Die hatten das nicht so geplant wie ich. Die hatten deutlich weniger Stops und dann war so die Entscheidung, okay, stoppe ich jetzt hier und verliere das Rennen oder gehe ich jetzt volles Risiko und ziehe durch und hoffe, dass ich irgendwie durchkomme und versuche ein bisschen sparsamer mit meinem Wasser umzugehen. Was ich am Ende auch gemacht habe, was dann aber auch bedeutet, dass du dann natürlich doppelt leidest, weil du hast dann zu wenig getrunken. So von der reinen Versorgung her war ich, was die Kohlenhydrate angeht, echt gut aufgestellt. Da habe ich genau das gemacht, was ich machen wollte. Ja, und du gehst halt immer wieder durch diese Höhen und Tiefen durch. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich mich halt wirklich körperlich extrem gut auf dieses Rennen vorbereitet habe, also schon das ganze Jahr, schon seit, keine Ahnung, 7 oder 8 Monaten, habe ich wirklich viel dafür trainiert. Ist es so, dass du im Rennen selber hatte ich für mich das Gefühl, dass ich nie so richtig an dieses absolute Limit gehen musste. Also, oder du hast so das Gefühl gehabt, ich habe härter trainiert und hier ist es jetzt gerade ein bisschen einfacher als im Training selber, weil ich einfach so unfassbar hart dafür trainiert habe. Und das gibt dir natürlich auch nochmal so einen gewissen Aufschwung, den du mental unfassbar gut nutzen kannst, dass du weißt, du bist den anderen überlegen, beziehungsweise zumindest mal gleichgestellt. Da waren sicherlich zwei dabei, die waren extrem gut berghoch, aber dafür war ich bergrunter schneller. Ich hatte für meine Erkenntnisse auch das bessere Aero-Setup, wo ich mich sehr viel mit beschäftigt habe. Ich war auf sehr, sehr guten Reifen unterwegs, wo ich mich lange mit beschäftigt habe. Und das sind alles so Sachen, die geben natürlich dann in schwierigen Phasen immer so diese Rückmeldung so, ja, aber du bist da perfekt vorbereitet. Es kann doch gar nicht so schlecht jetzt gerade für dich laufen. Und du gehst wie auf so eine Achterbahnfahrt. Du kommst in ein Tief. Und 2 Minuten später auf einmal bist du in einem totalen Hoch wieder. Und dann, das wechselt sich dann echt immer nur noch ab. Aber du musst halt trotzdem versuchen, die ganze Zeit bei dir selbst zu bleiben und konzentriert dein Ding durchzuziehen. Und ich glaube, das ist einfach die Herausforderung über diese 20 Stunden, was man auch im Training echt lernen muss. Oder generell, wenn man Sachen macht, dass man sich einfach auf das konzentriert im Hier und Jetzt und nicht abgelenkt ist. Und bei mir war das so ein Tag, wo das mal wieder endlich funktioniert hat. Und dann am Ende geht es sich halt aus.
Du hast jetzt schon gesagt, du bist da in der Spitzengruppe unterwegs gewesen, musstest dein Konzept so ein bisschen anpassen. Es wurde ja dann auch hinten raus noch richtig eng. Spricht man sich ab in der Spitzengruppe? Wie sind da so die Kommunikation?
Naja, wir hatten zur ersten, also wo wir dann das erste Mal wirklich anhalten wollten, das war so ungefähr um Mitternacht an der Tankstelle, wo halt Feedzone war. Da war so ein bisschen ein Nicht-Angriffspakt. Wir waren zu fünft und dann sind wir irgendwann weitergefahren und haben uns wieder gefunden und irgendwann festgestellt, ja, wo ist denn eigentlich Person für Nummer 5? So. Dann haben wir gedacht, ja gut, der ist hinter uns, sind eine halbe Stunde weiter einfach easy weitergefahren, bis wir gecheckt haben, ey, da sind Reifenspuren im Sand. Ja, verdammt, der hat uns einfach krass verarscht, der ist weitergefahren. Der hat uns einfach richtig gelingt. So. Wo du denkst so, jo, verdammt. Und der hatte dann auch irgendwann fast 10 Minuten Vorsprung, wo dann alle panisch geworden sind. Und habe ich gesagt so, ey Jungs, ihr könnt jetzt versuchen, also wir haben jetzt hier noch weit über 400 Kilometer, ihr könnt jetzt versuchen, das jetzt hier, oder 300 Kilometer, ihr könnt das versuchen, das in der Hauruck-Aktion in 3 Stunden komplett zuzuballern. Dabei kann ich euch sagen, dann werdet ihr bei dem vorne ankommen und der lacht sich kaputt und fährt dann mit und gewinnt am Ende. Oder wir fahren das jetzt intelligent zu, lassen ihn vorne so lange verhungern, bis wir zum Morgengrauen wieder dran sind und dann fahren wir quasi vorbei, wenn er tot ist, so nach dem Motto. Ja, und so haben wir es dann auch gemacht. Wir waren dann verhältnismäßig schnell wieder dran, ich glaube nach 4 oder 5 Stunden. Dann waren wir zu dritt und da war dann so, okay, wir müssen zusammenarbeiten, weil wir halt einfach die größten Chancen gerade zu dritt haben. Und dann am Ende nach dieser Schiebepassage waren wir noch zu zweit, weil da in der Schiebepassage hat es halt noch den dritten gekostet, den wir verloren haben. Und dann war so, okay, wir haben jetzt noch irgendwie 180 Kilometer, die müssen wir zusammen durchstehen. Das bringt jetzt nichts, wenn wir uns jetzt hier belauern. Und dann haben wir eigentlich bis zum letzten Kilometer wirklich zusammengearbeitet und gesagt, okay, wir fahren das jetzt hier fair aus. Und das haben wir dann auch gemacht und das zeigt halt auch mal so ein bisschen das Miteinander und auch so ein bisschen die Rennintelligenz, die du halt bei sowas auch mitbringen musst.
Was ich ja spannend finde, ist, da habe ich mir jetzt so Gedanken drüber gemacht, ja, klar, Einzelwettkampf und dies und das und jeder für sich, aber ist es ein Einzelwettkampf oder ist es eigentlich ein Teamwettkampf? Du weißt beim Start nur nicht, wer dein Team ist.
Ja, du merkst natürlich dann auch irgendwann in der Spitzengruppe, es waren irgendwie, als wir noch eine große Spitzengruppe waren, waren irgendwie 8 Amerikaner, ein Südafrikaner und ein Deutscher. So. Mhm. Ja, da bist du natürlich der Exot, ne? Und dann ist es, also Sprachbarriere war jetzt so nicht das Thema, aber klar ist es natürlich so, dass du als Deutscher erstmal so der totale Außenseiter bist und dann haben die natürlich irgendwann auch gecheckt, okay, der kann Fahrrad fahren, der weiß, worum es geht und dann öffnet sich das auch so ein bisschen und bis dahin hatte ich halt so ein bisschen auch, ich sag mal, kleinere Absprachen mit einem anderen Deutschen gehabt, der aber dann mit Defekt dann recht früh raus war, einfach zu sagen so, hey, lieber fahren wir zwei zusammen und gucken, was am Ende passiert, als wenn wir uns jetzt hier schon von Anfang an gegenseitig den Draht aus der Birne rausfahren. Und das macht total Sinn bei so einem langen Rennen, weil es ist einfach totaler Quatsch, irgendwie nachts an der Tankstelle andere Leute zu attackieren und dann versuchen, irgendwie 300 Kilometer alleine zu fahren gegen eine Gruppe hinten. Das funktioniert niemals. Also da müsstest du quasi einen Motor eingebaut haben, um das durchzuziehen. Und die Intelligenz beziehungsweise auch dieses Feingefühl, das musst du halt einfach mitbringen, ne? Und der Kollege, der uns da gelinkt hat, der hatte das Feingefühl scheinbar nicht, aber er hat auch am Ende teuer dafür bezahlt, weil der hat halt so viel Energie quasi rausgeschmissen, dass er dann wirklich, als wir ihn eingeholt haben, ist er ausgestiegen. Der war sowas von am Ende. Der musste dann irgendwie scheinbar nachts irgendwann abgeholt werden vom Auto.
Aber okay, ja. Ah, hat sich nicht so ausgezahlt. Ja, finde ich total spannend, wie das so ist. Also du hast dann quasi den Sprint gewonnen und es war ja auch relativ knapp, also jetzt nicht super knapp, also kein Fotofinish, aber trotzdem, auf 20 Stunden gesehen war es schon relativ knapp, oder? Geht man nach dem, wie geht man dann nach der Zieldurchfahrt miteinander um?
Also ich muss erstmal erwähnen, dass es mein allererstes Radrennen war, was ich im Sprint gewonnen habe. Da muss ich sagen, 1030 Watt am Ende nach 20 Stunden, das ist glaube ich noch ganz passabel, also da war ich dann schon echt noch happy. Wie geht man nachher nach dem Rennen miteinander um? Also wir haben uns in den Arm gelegen, ganz ehrlich. Also er kam dann auch, ich war natürlich erstmal völlig euphorisiert. Mir ist auch eine Träne rausgerutscht. Ich hatte direkt ein Handy in der Hand und habe meine Frau angerufen, weil das natürlich ein Riesending erstmal so war. Und der Kaspar, der kam dann, der Zweitplatzierte, der hat ja im Vorjahr gewonnen. Das heißt, der weiß natürlich auch, wie sich das anfühlt, sowas zu gewinnen. Und das dann mit so Leuten dann noch zu teilen und dann auch, er hat ein Interview gegeben, wo er ganz klar gesagt hat, so ja, letztes Jahr bin ich halt hier alleine über den Zielstrich gefahren, so ich hatte keine, ich sag mal nicht so die ganz große Konkurrenz, aber dieses Jahr waren da halt so ein paar Guys und auch der Deutsche, die mir halt auch ordentlich in den Hintern getreten haben und sowas natürlich zu hören, ist natürlich von einem Amerikaner, wo gerade der Deutsche das amerikanische Superrennen gewonnen hat, ist natürlich Form der allerhöchsten Anerkennung und das macht schon noch echt Spaß dann auch, ja.
Ja, jetzt haben wir jetzt schon öfters drüber geredet und es ist ja auch nicht das erste Rennen, was du gewonnen hast. Du hast Badlands gewonnen, was glaube ich so richtig krass war. Du hast einige andere wirklich hochkarätige Rennen gewonnen. Ich glaube, in Europa würde dich niemand mehr unterschätzen. In den USA sind die so mit sich selber beschäftigt, dass sie nicht wissen, wer du bist, oder spricht sich das dann vielleicht trotzdem im Fahrerfeld rum, so ey, der Kollege, der weiß schon, wie er einen Lenker halten muss.
Ja, ich glaube, so ein bisschen wussten die das schon. Also da waren ja auch 1, 2 Top-Favoriten am Start und wir waren natürlich auch vorher mit so ein paar Amis selber unterwegs. Also das heißt, wir waren ja bei uns im Schwalbe-Haus, hatten wir den Ben Delaney, das quasi ein Journalist in Amerika, speziell im Gravel-Bereich. Und der hatte am Vortag, was mir nicht ganz so recht war, hatte irgendwie ein Video von mir auf Instagram hochgeladen und hatte dann irgendwie den Top-Favoriten mit drauf verlinkt, so nach dem Motto, hier habe acht auf den Deutschen, so nach dem Motto. Also die wussten schon, was abgeht. Und ja, also die Leute können halt mit Badlands weltweit was anfangen. Und das ist halt dann auch cool, so gerade in dem Bereich dann natürlich auch zu hören. Dementsprechend war ich jetzt nicht ganz unbekannt. Aber ich glaube, dass die Amerikaner selbst, die sehen halt ihr Unbound als das Ding und sie sind halt die Gravel-Nation. Und dann ist natürlich, ja, der Typ hat Badlands gewonnen, aber ja, für Unbound wird das nicht reichen hier so, ne? Hier sind wir einfach viel schneller nochmal, ist ein anderes Rennen so. Das merkst du dann schon. Und ja, jetzt klar, natürlich im Nachgang, ich habe so viele Nachrichten auch von Amerikanern irgendwie auf Instagram bekommen, die auch im Zielbereich, die Fotos mit mir gemacht haben, etc., die auch mir sagen, hey, mega inspirierend und so, und boah, die feiern den Sport halt nochmal ganz anders als wir in Europa, ne? Das sind halt auch, wir waren abends noch alle Mann mit Schwalbe zusammen Eis essen. Das war, wir standen dann in so einem Fast-Food-Restaurant außerhalb von Emporia, und dann hat uns jemand bedient und der hat dann gefragt, so, ja, wie war denn das Rennen? Und der hat uns das halt angesehen, dass wir das Rennen gefahren sind. Das heißt, du merkst halt auch so, die Anerkennung bei den Leuten für dieses Rennen ist halt in Amerika absolut da. Und selbst in Washington am Flughafen, was ja nochmal irgendwie 2 Flugstunden entfernt ist, bin ich mit der Svenja, die das Rennen bei den Frauen gewonnen hat, durch den Security-Check gegangen, und dann haben sie bei ihr die Tasche geöffnet und haben diesen Pokal gefunden, also diese Holztrophäe.
Ja.
Und der Typ, der wäre fast auf die Knie gegangen, der hat gesagt, boah, Unbound gewonnen, und dann sagte sie nur, ja, hier, und er hat das Männerrennen gewonnen. So, ich glaube, der hätte uns am liebsten einen Schrein dahingestellt. Da merkst du halt, das ist halt, die Amerikaner, die feiern Sport und speziell halt diesen Sport, und das ist natürlich dann ein unfassbar cooles Gefühl. Und ja, ich glaube, unbekannt sind wir da nicht mehr.
Ja. Ist natürlich ein ganz guter Check für einen. Was hast du denn gesagt, als der Typ gefragt hat, wie ist das Rennen gelaufen?
Ja, es ist, ich muss sagen, mir ist es immer so ein bisschen unangenehm. So, ja, also ich habe das auch ganz oft gehabt, dass ich dann einfach so gesagt habe, ja, es war cool, war mega, hat echt Spaß gemacht, war hart und so, und dass dann irgendjemand, der neben dir steht, dann sagt so, ja, aber der hat gewonnen, ne? So, und dann die Leute direkt, wow, krass, der hat gewonnen, und so, du gehst ja nicht selber hin und sagst, ja, war geil, ich habe gewonnen, ich bin hier der King Louis.
Ja, du halt nicht, sondern, genau, das ist halt so, deshalb nee, frage ich, ne? Das ist halt so, glaube ich, der Unterschied zwischen anderen Leuten und dir und vielleicht auch so ein bisschen dir als Deutscher, dass man halt sagt, ja, nee, ist gut gelaufen. Und jemand anders wird halt jetzt sagen, ja, Digga, ich hab gewonnen. Küss mir die Füße, so, ne? Und das, aber ich finde das halt tatsächlich, dieses bisschen low-key finde ich halt einfach viel, viel sympathischer, weil am Ende finden die Leute es halt eh raus.
Ja, ich hab mir dann so ein bisschen den Spaß ja auch dran gemacht, damit gemacht, als ich dann, mein Flug ist ja ausgefallen und ich musste dann irgendwie, ich glaube, fast 2 Tage da irgendwo am Flughafen rumlungern. Und da habe ich ja so bei Instagram mal so Stories hochgeladen von dem Pokal, so dass ich meine Zeit jetzt gerade mit der Trophäe verbringe, wir Kaffee trinken waren, immer die Trophäe halt im Bild. Aber das ist so für mich auch das Höchste der Gefühle, ne? Und dann ist halt auch so, ja, auch jetzt, ich meine, jetzt ist jetzt wie lange her? 3 Wochen ungefähr, 4 Wochen. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwo hinrenne und sage, ey, ich habe Unbound gewonnen. Ne? Ich meine, nächste Woche ist Eurobike, da wird das Thema sicherlich auch nochmal aufkommen. Und das
aber freut ein T-Shirt hast du ja noch nicht dazu gemacht.
Nee. Also werde ich auch nicht machen so. Ich muss sagen, so, es ist natürlich total schön, diese Anerkennung zu bekommen, ne? Weil das ist halt wirklich was, wo ich sehr, sehr viel Kraft und Energie reingesteckt habe die letzten Monate. Und dann natürlich auch so zu hören, hey, das hat mich inspiriert oder das ist echt cool, was du da auf die Beine gestellt hast, und auch hier in der Firma, wenn du halt Kollegen begegnest auf dem Flur und die halt sagen so, hey, das ist mega krass, das ist super schön zu hören und das ist mehr wert als jede Holztrophäe, die du da mitnehmen kannst. Aber wie gesagt, ich würde es hier nicht mit einem Banner rumrennen oder mein Auto folieren, wo drauf steht, hey, ich bin hier der Unbound-Sieger. Das jetzt nicht. Das jetzt definitiv nicht.
Ja, okay.
Vielleicht habe ich es zu Hause ein paar Mal erwähnt. Das könnte natürlich sein. Oder?
Aber du hast jetzt auch noch nicht den Plan, dir die Unbound-Trophäe auf den Rücken zu tätowieren. Von daher ist, glaube ich, bei dir noch alles okay. Und wir reden natürlich jetzt nach einem riesen Highlight deiner Karriere. Wir haben aber auch schon geredet nach relativ schlechten Rennen deiner Karriere, die du abbrechen musstest, da wo es einfach nicht funktioniert hat, da wo du auch selber für dich gemerkt hast, okay, ich habe mir zu viel vorgenommen, das funktioniert hier nicht, ich bin drüber. Das sind natürlich total schwierige Momente und ich möchte mit dir so ein bisschen über diese mentale Reise sprechen, weil mit so Rückschlägen und auf diese Rennen, das ist ja nichts, was du jetzt jedes Wochenende machst und ja, wenn du jetzt das nicht gewinnst, dann fährst du halt woanders hin, sondern du bereitest dich halt richtig hart darauf vor, du bist, naja, zumindest vom Status her kein Profi, auch wenn du für mich, also von der Leistung bist du Profi, aber du hast halt einfach einen ganz normalen Job. Das heißt, du musst das alles auch noch unter einen Hut bekommen. Das heißt, diese Rückschläge sind einfach noch härter für dich, weil die ganze Zeit, die du dir da halt irgendwie rausschneidest, um deinen Sport zu machen, um dafür zu trainieren, da muss jemand anders irgendwie für Zeit geben und das ist halt meistens irgendwie deine Frau oder jemand anders. So, das heißt, diese Rückschläge sind wahrscheinlich noch ein bisschen härter. Wie gehst du damit um, wenn es eben nicht klappt?
Ja, also ich muss sagen, ich habe echt anderthalb harte Jahre hinter mir diesbezüglich. Also klar, wenn man natürlich sagt, dritter Platz Atlas Mountain Race oder ein fünfter Platz Silk Road, das sind, glaube ich, ziemlich coole Ergebnisse und die mir auch echt was bedeuten. Oder auch ein zehnter Platz Island. Aber es ist natürlich nie das gewesen, wo ich gesagt habe, dafür habe ich jetzt trainiert oder dafür bin ich angereist. Und da war natürlich auch so DNFs zweimal in Folge in Chile. Du fliegst um die halbe Welt, um dann in Chile nicht mal richtig an den Start gehen zu können, weil du vorher krank geworden bist. Und Chile beispielsweise war für mich so ein Scheideweg letztes Jahr. Ich bin dann wiedergekommen, bin dann auch direkt danach operiert worden am Fuß und konnte eh nur stillsitzen oder nur auf der Couch liegen und habe dann wirklich zwei Wochen lang irgendwie vor mich hin vegetiert und Frust ohne Ende geschoben, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, so ja, aber so geht's halt auch nicht weiter. Ne? Wo sind die Probleme, wie kann ich es angehen und wie kann ich es halt auch in Zukunft irgendwie besser verkraften? Und ich habe dann halt auch radikale Entscheidungen getroffen, zu sagen, okay, ich muss weniger machen, also weniger Events, aber dann halt den Fokus halt mehr da drauf. Und vor allen Dingen, ich will wieder für mich Spaß an der Sache haben, weil letztes Jahr ist es so, ich bin von Event zu Event gelaufen, habe alles gemacht, was geht, irgendwie so, war irgendwie überall am Start und so. Aber du merkst halt, du machst es halt nicht vernünftig und du bist im Dauerstrom und das ist halt auch gar nicht nachhaltig. Und du machst es irgendwie auch viel für andere, hatte ich so das Gefühl. Ne? So der erwartet war's und da muss ich halt auch noch. Und das habe ich mir jetzt mittlerweile gesagt, dass es erstmal so um mich gehen sollte, beziehungsweise auch um meine Frau natürlich, die viel zurückstecken muss. Ich meine, es ist auch da, ne? Ich bin jetzt demnächst wieder lange weg. Ich war jetzt gerade lange weg. Dann muss sie halt super viel zurückstecken, muss sich zu Hause in unseren Hund kümmern, so das Privatleben läuft dann auch mal ganz oft ohne mich. Und das sind so Sachen, wo du natürlich dann auch sagst, so ja, aber ich kann jetzt auch mitten im Rennen nicht einfach sagen, auch wenn es gerade mal hart ist, ich gebe jetzt hier auf, weil nicht nur ich habe Opfer gebracht, sondern auch andere Personen. Und ich glaube, das ist so für mich auch speziell letztes Jahr so ein Lerneffekt gewesen, eine Lernkurve, die sicherlich auch nie abgeschlossen sein wird, weil, keine Ahnung, das nächste Rennen kommt und das setzt du vielleicht wieder in Sand oder du hast irgendeinen Defekt und kannst das Rennen nicht beenden, so wie mit dem Matsch letztes Jahr bei Unbound. Ja. Aber ich glaube, es geht im Grunde genommen mittlerweile für mich eher so ein bisschen dann darum, wie kann ich es besser verarbeiten und mich dann nicht mehr so lange runterziehen zu lassen und wieder mehr Spaß an dem zu haben. Und auch dieses Jahr, ich meine, Trucker 560 war so ein großes Event für mich, weil ich das Double machen wollte aus Trucker und Unbound. Das war so mein großes Ding, so ein bisschen Eva Slick-like, nur halt auf der Langdistanz. Ja, und dann bist du da, bist perfekt vorbereitet, weißt, die Kanone ist durchgeladen, bis zum geht nicht mehr, es ist alles vorbereitet und dann kriegst du eine E-Mail so, ja, das Rennen für morgen ist abgesagt wegen schlechtem Wetter. Ja. Da denkst du dir, das kann nicht wahr sein, so, ne? Aber auch da, ja, du kannst natürlich dann Frust schieben aber du nutzt die Zeit und Frust schieben bringt dir halt nichts, weil du kannst es eh nicht ändern. Und das ist, glaube ich, das, was ich so ein bisschen lernen musste, wie gehe ich im Endeffekt mit solchen Rückschlägen um.
Und wie geht
ist immer für irgendwas gut, also.
Wie geht man mit solchen Rückschlägen um? Weil das ist natürlich jetzt bei dir im Großen, aber genauso hat man das ja vielleicht auch im Kleinen. Man fährt halt irgendwelche lokalen Rennen. Man nimmt sich vor, weiß nicht, auch wenn das Ziel ist, unter den ersten 100 zu sein, ist ja egal. Also jeder setzt sich ja selber die Ziele und das ist halt ja stark. Und man möchte gerne seine Ziele erreichen und investiert dafür viel. Wenn man diese Ziele nicht erreicht, wie geht man damit um, um stärker zurückzukommen?
Ja, es ist natürlich super individuell, aber ich habe für mich immer so die Herangehensweise oder inzwischen, dass ich sage, egal wie scheiße die Situation jetzt gerade ist, es hat auch irgendwo was Gutes. Ne? Also wenn du zum Beispiel sagst, so hey, jetzt mal als Beispiel, du stehst jetzt in deinem Fall, glaube ich, ganz cool, auch wenn du wahrscheinlich jetzt die Augen verdrehen wirst, aber du stehst in der Küche, hast dir ein Rezept vorgenommen, was du unbedingt kochen willst, was mega fancy und cool ist so, was ein großes Ziel ist, das mal in deinem Leben mal zu kochen. Und dann stellst du irgendwie so nach der Hälfte fest, so boah, das wird hier gar nichts. Ja, dann blöd gesagt, haust halt alles in Pürierer und mach eine Suppe draus und hast halt eine schöne Suppe am Abend. Ne? Ja, dann hast du halt einen schönen Suppenabend gehabt, so nach dem Motto. Es ist nicht das, was du machen wolltest, aber eine Suppe kann in dem Fall vielleicht auch gut schmecken. Ist jetzt, ich sag mal, sehr einfach runtergebrochen. Ne? Und so war das halt bei Trucker auch. Also ich habe zum Beispiel dann auch recht schnell umgeswitcht und habe dann gesagt, so ja gut, dann gehe ich halt hin und versuche halt irgendwie die Sportler noch mehr zu unterstützen, also athletenseitig von Schwalbe. Habe dafür die Zeit noch ein bisschen besser genutzt, konnte mir auch die 200er Strecke nochmal ganz in Ruhe angucken, weil das Rennen hat stattgefunden. Also mit anderen Worten, ich bin ja auch nicht mit leeren Händen dann aus Girona nach Hause gefahren. Aber du musst halt einfach umdenken, sobald es halt irgendwie nicht geht, musst du halt irgendwie ja einen Plan B haben. Und das ist, glaube ich, so mittlerweile so das, was ich mir angewöhnt habe, immer schon zu denken oder schon irgendwie bereit zu sein, wenn irgendwie spontan was nicht so läuft, zu sagen, okay, dann machen wir halt Plan B. Hm. Dann ist es halt so.
Okay.
Und es ist, im Grunde muss man auch sagen, wir sind ja auch super privilegiert. Also ich meine, wir reden hier von Radrenngewinn, ne? Also, wenn das mal nicht läuft, so dann stirbt halt auch keiner, Gott sei Dank. Sonst hätte ich schon eine lange Liste an Toten irgendwie, die ich da verantworten müsste. Aber das ist halt auch der nächste Punkt, ne? Wir reden hier nur von Radrennen. Also, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und wird oftmals auch vergessen, weil es geht im Grunde genommen um die goldene Ananas.
Ja, das stimmt. Also, also
womit wir wieder beim Essen wären.
Richtig. Ja, genau. Also das ist, das sage ich halt auch immer. Ne? Also ich meine, mein Job war es halt für lange Zeit, so schnell wie möglich mein Rad irgendwie schnell den Berg runterzufahren. Und das ist was natürlich total toll ist, aber was halt ja keinem irgendwie, wie du sagst, wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Und ich denke, das ist auf alle Fälle was ich auch von Christian Textor gelernt habe, der immer gesagt hat, naja, ich will halt immer die beste Leistung abliefern, die ich imstande bin zu leisten. Und wenn es halt jemand gibt, der schneller ist, ja, dann hatte der halt mehr Leistung, solange ich mit mir halt happy sein kann und die beste Leistung. Und die ist vielleicht an dem Tag einfach nicht gut genug zum Gewinnen oder nicht gut genug für den 100. Platz. Aber trotzdem ist es die beste Leistung, die ich an diesem Tag abrufen konnte. Und solange man sich da nichts vorwerfen kann, dass man das nicht gemacht hat, ist, glaube ich, alles okay. Und ich glaube, das ist genau das, was du gerade sagen wolltest mit der Suppe, oder?
Ja, genau. Und also das ist zum Beispiel auch so eine Sache, da muss ich einfach sagen, da profitiere ich natürlich auch von sehr, sehr vielen Athleten, so mit denen ich dann unterwegs bin. Also wie gesagt, im Schwalbehaus, wir wohnen da auf engstem Raum zusammen für eine ganze Woche. Ich habe da super viele auch Austausch mit Paul Voss beispielsweise, der natürlich da dieses Jahr auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, einfach weil er viel, viel Pech im Winter oder im Frühjahr auch hatte in Bezug auf Training, er war krank. Aber nichtsdestotrotz ist er ja trotzdem in die USA geflogen, hat den ganzen Reisestress auf sich genommen und hat gesagt so, hey, ich versuche einfach das Beste aus dem jetzt zu machen, ich bin jetzt eh hier vor Ort. Ja, und so ist es ja im Grunde genommen auch. Ne? Und nur weil er jetzt dieses Jahr nicht gewonnen hat, heißt es ja nicht, dass er nie gewinnen kann, ganz im Gegenteil. Ich glaube, so auch bei mir ist es, ich denke mir ganz oft so, ja, so ich meistens brauche ich 2 bis 3 oder manchmal auch 4 Anläufe, um irgendwas zu gewinnen. Ich meine, Badlands war auch so. Das war auch im Grunde genommen mein zweiter Anlauf. Unbound XL war auch mein zweiter Anlauf. So, und so kann man das ja sehen. Und bei Paul ist es so, der hat mittlerweile so viel Erfahrung im Gravel-Sport. Und auch dieses Rennen, die Nordroute, wird ihm für nächstes Jahr, für die Nordroute, natürlich extrem weiterhelfen in der Vorbereitung. Und dementsprechend geht man, glaube ich, nie wirklich als der Verlierer aus dem Ring. Glaube ich nicht.
Ja, man nimmt halt immer irgendwie was mit. Man wird immer ein besserer Fahrer und kann das dann einfach eben beim nächsten Rennen zeigen. Jetzt ist es so, wir haben sehr, sehr viel über die Mental Games gesprochen oder die mentale Sache, die du mit dir hast. Aber es gibt natürlich auch Mental Games, die man mit anderen hat und die spielt man ganz gerne im Rennen aus. Im Rennradfahren gibt es ganz viele, im Mountainbike-Fahren gibt es ganz viele Wasserflasche vor jemandem ausschütten. Oder, also, ne, um zu symbolisieren, ey, ich habe so viel Kraft, ich brauche gar kein Wasser mehr. Es gibt wirklich einfach so viel krasses Zeug. Was ist so das, was ihr nach 500 Kilometern. Welche Mental Games helfen und macht ihr da miteinander?
Ich würde das nochmal so ein bisschen unterteilen in vor und während des Rennens. Also dieses Jahr bei Unbound war es natürlich so, wurde in der Woche vor dem Rennen extrem viel über Instagram an Mental Games gespielt. Also die Amis haben irgendwann damit angefangen zu sagen, okay, es sieht nach Matsch aus, wir brauchen auf einmal Cross-Reifen. So einen Tag später schreibt er selber, wir brauchen aber Mountainbike-Reifen. Dann auf einmal kommen sie mit einer Federgabel, dann auf einmal doch keine Federgabel. So, das geht die ganze Zeit hin und her und du merkst ja bei jedem Post, den die machen, schreiben dann dir direkt die Leute, oh, hast du das gesehen, der hat jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, der rasiert sich jetzt auch noch die, die Haare auf den Oberarm weg. So, das bringt jetzt auch nochmal einen Benefit. Und du merkst halt so, es ist so näher das Rennen halt kommt, die Leute werden porös und es gibt Leute, die nutzen das für sich. Ich habe dann irgendwann so gesagt, hey, so wir drehen den Spieß jetzt mal so ein bisschen um. Wir sind jetzt hier also von Schwalbe aus die Reifenexperten. Und da habe ich einfach mal mir ein Laufrad genommen und habe mal die Seitenflanke mit Duct Tape abgeklebt. So komplett abgeklebt und habe dann nur so ein Ausschnitt von diesem Foto halt geteilt auf Instagram und habe dann drunter geschrieben, so hey, wir haben hier den Game Changer gefunden für die Mud Sections. So einfach, also völlig stupide, die Reifenflanke bis zur Felge mit Duct Tape, also wo du weißt, so das macht halt eigentlich gar keinen Sinn, weil was soll das bringen? Mhm. Und auch da schreiben die auf einmal ganz viel, oh ja, krass, und oh, das werde ich jetzt auch machen für morgen. Und das beste Gerücht ist halt das Gerücht, was du streust und was irgendwann wieder bei dir ankommt. So, und so ja. War es dann halt auch so, dass dann irgendeiner von den Holländern mir so einen Screenshot geschickt hat, so, hey, da ist irgend so ein Typ, der klebt seine Reifenwand mit Duct Tape ab. So, wo du so gemerkt hast, so, jo, das hat funktioniert, wunderbar. Das ist natürlich ein Punkt, wo ich auch so ein bisschen meinen Athleten natürlich auch, die ich betreue, so ein bisschen helfen möchte, einfach zu sagen so, hey, ihr seid materialmäßig gut aufgestellt, ihr braucht euch keine Sorgen machen, wir haben eine große Range an Reifen dabei, wir sind auf alle Eventualitäten gut vorbereitet, lasst euch jetzt davon nicht beeinflussen und jetzt drehen wir den Spieß einfach mal um.
Wir haben Duct Tape in rauen Mengen mit dabei, läuft.
Hatten wir wirklich, also wir hatten richtig viel Duct Tape und ich habe es auch tatsächlich genutzt, aber nicht auf der Reifenflanke. Genau, das ist so das, was halt vorm Rennen abläuft. Und ja, im Rennen ist halt, ich wusste, okay, ich bin in diesen kurzen, steilen Anstiegen, die Nordroute hat, bin ich vielleicht einen kleinen Ticken unterlegen. So, das heißt, die sind da teilweise mit weit über 400 Watt die ganzen Anstiege bei Nacht hochgefahren, wo ich so dachte, ja, wenn das so weitergeht hier, dann wird aber eine harte Nummer. Ja, aber da waren dann so zwei, drei Anstiege, wo ich einfach mal so mein Vorderrad vorgesteckt habe am Ende. So, wo ich einfach so ganz souverän kurz mal vorbeigefahren bin auf der Kante oben, auf der Kuppe, um nur zu zeigen, so, ja, du, für mich ist das hier kein Thema, ihr könnt 500 Watt treten, so, das ist kein Thema, so. Also den Deutschen hängt der hier nicht ab, ne? Und da hast du dann auch gemerkt, so, okay, das haben die geschnallt, so, das macht jetzt keinen Sinn, hier jede Welle mit 450 Watt hochzudrücken, weil den wären wir wahrscheinlich eh nicht los, außer wir zerstören uns dabei selber. Und für mich war es gleichzeitig so, ja, okay, das Tempo wird gerade ein bisschen ruhiger. Ne? So diese Rhythmuswechsel, die sie da versucht haben, die lassen sie jetzt, weil sie gemerkt haben, es funktioniert nicht. Aber so dieses Vorderrad vorstecken, diese zwei, drei Mal, wo ich das gemacht habe, ja, das ist natürlich auch Mental Game, ganz klar. Oder auch so Sachen wie, wenn du so in der Gruppe fragst, so, ja, wie ist eure Planung bezüglich Anhalten und alle dir sagen, ah, nee, ich brauche hier nicht anhalten, wo du denkst, ja klar, du fährst hier irgendwie fast 600 Kilometer ohne Stopp durch, wie geht das denn? Das ist ja Quatsch. Mhm. Nee, ich habe genug, also ich brauche hier gar kein Wasser, ich komme hier mit 2 Liter Wasser aus. Der weiß ja, ist Quatsch. Das sind natürlich so Mental Games nach dem Motto, hey, ich fahre hier nicht am Limit, ich brauche kein Wasser, ich trinke hier nicht, so wie du es gerade schon gesagt hast. Aber mit ein bisschen gesunden Menschenverstand regeln sich die Sachen dann meistens schon von alleine. Und ich muss sagen, früher war ich da ziemlich anfällig für so einen Quatsch. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich immer mit dem Alter, dass du da nicht mehr so porös bist in so Situationen und damit viel besser umgehen kannst, weil du einfach die Erfahrung hast und weißt, ja gut, wenn es mir wehtut, dann wird es dem anderen sicherlich auch schon wehtun. Ne? Ja. Und das, ja, ich glaube, das ist so die Kernaussage.
Ja, vor allen Dingen ist es, glaube ich, so mit gewissem Alter und gewissem Erfahrung, guckt man halt so in seinen, macht man so sein Köfferchen auf, guckt rein und merkt so, ah, guck mal, da liegen genau die gleichen Tricks drin. Und dann kennst du ja, halt ja. Einfach alle Tricks. Und dann bringt dich das halt auch nicht mehr aus der Ruhe. Aber ja, ich finde das immer total lustig und es funktioniert ja auch immer. Also gerade Leute nicht wissen zu lassen, wie es einem gerade geht, ist halt unfassbar Gold wert und bringt Leute komplett aus dem Konzept. Wir werden uns ja dieses Jahr am 30. August beim Gravel Camp im Erzgebirge sehen und du wirst ja auch eine Tour dorthin fahren, du wirst dort mit unterwegs sein, du wirst dort auch deinen Kaffee ausschenken und du wirst vor allen Dingen, da freue ich mich total drauf, von deinen Abenteuern erzählen. Und da ist natürlich die Frage, wir wissen jetzt schon relativ viel von den Abenteuern, die du bis jetzt gemacht hast, aber was sind denn so die Abenteuer, die du noch vorhast oder wie oft kann man noch an seine Grenzen gehen, weil ganz oft sieht man dich in irgendwelchen Rettungsdecken und man fragt sich halt, ja, wie oft will man das noch machen, vor allen Dingen, wenn wir gerade übers Alter sprechen.
Ja gut, der Riesenvorteil bei mir ist halt einfach, ich habe einen normalen Job. Das heißt, ich könnte jederzeit sagen, yo, ich habe keinen Bock mehr. So, ich mache das Jahr noch zu Ende, weil, keine Ahnung, ich habe vielleicht den einen oder anderen Sponsorenvertrag. Das ist ja definitiv so. Aber da ist jetzt keiner, also was es bei mir generell nie gibt, ist, dass einer sagt so, du musst das machen, du musst das machen oder du musst hier und dort. Das gibt es bei mir nicht und das will ich auch nicht, weil das, was ich mache, mache ich aus völliger Überzeugung, weil ich einfach unfassbar Bock drauf habe. Ich habe richtig Bock, irgendwie, keine Ahnung, nachts, wenn andere schlafen, durch Kansas zu brettern mit anderen Verrückten, um irgendwie zu gucken, wer ist am Ende nach 20 Stunden der schnellste Sprinter. Und jetzt gerade habe ich extrem Bock, einfach mal mit dem Fahrrad durch komplett Europa zu fahren. Also sprich von Norwegen nach Portugal auf dem sogenannten European Divide Trail. Das ist das Projekt, was jetzt in gut 2,5 Wochen bei mir ansteht. Und da bin ich ganz ehrlich, da ich hätte schon, also für mich ist das Abenteuer absolut im Vordergrund und auch so ein bisschen so die Botschaft, die ich transportieren will, zu sagen, es geht nicht um European Divide, also trennen, sondern es geht eigentlich um European Connect, weil wir in Europa haben halt die Möglichkeit, dass es keine geschlossenen Grenzen in dem Sinne gibt. Und wir haben die Möglichkeit, Leute kennenzulernen aus anderen Kulturen und das möchte ich nutzen. Und die Message möchte ich so ein bisschen ja, versuchen auch zu transportieren, zu sagen, hey, geht raus, erlebt ein Abenteuer, lernt Leute kennen und macht das vor allen Dingen mit dem Fahrrad, weil ich selber so viele positive Erfahrungen damit gemacht habe. Und im Hinterkopf habe ich dabei auch so ein bisschen, dass ich ganz gerne dabei die schnellste Zeit aufstellen möchte. Also die aktuelle Rekordzeit liegt bei 32 Tagen und 20 Stunden. Das würde ich ganz gerne unterbieten. Das wird eine riesengroße Herausforderung, ja. Weil, wie gesagt, 7.800 Kilometer mit rund 80.000 oder 83.000 Höhenmetern, das wird unfassbar hart. Aber ich glaube, das ist so für mich jetzt auch, wo ich die letzten Wochen extrem viele Leute auch da dieses Projekt quasi oder sich angeschlossen haben als Partner, wie auch immer, merke, dass es eigentlich gerade das größte Abenteuer ist, was ich bisher in meinen 34 Jahren irgendwie angegangen bin, beziehungsweise was ich erleben werde, obwohl Silk Road letztes Jahr schon krass war. Genau, das ist das, was ich jetzt diesen Sommer machen werde. Das heißt, ich habe demnächst jetzt einfach mal eine längere Zeit out of office für rund 5 Wochen. Da freue ich mich unfassbar drauf, diesen Sommer genießen zu können. Der Sommer, der hoffentlich bald endlich mal kommt, so richtig.
Ja, das wäre nicht schlecht, ne?
Ja, das wäre ganz cool. vor allen Dingen in Skandinavien, weil ich glaube, da ist es generell ein bisschen kühler. Andalusien kann ruhig gerne ein bisschen kühler sein, aber da wird es wahrscheinlich richtig heiß werden. Die Erfahrung habe ich ja bei Badlands gemacht. Genau, das ist das, was ich für dieses Jahr plane. Und ja, ich habe natürlich eine Menge Projekte auch so im Kopf, die sind so ja, wie sagt man so, Bucketlist-mäßig. Da kommen komischerweise, wenn ich eins abstreiche, setze ich 3 neue drauf. Das heißt, die Liste wird irgendwie nie leerer. Das sind auch teilweise verrückte Sachen. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, also ich bin, glaube ich, auch so ein Kind gefangen im Körper eines Erwachsenen, ne? Und das, ich muss sagen, ich bin sehr froh drum, weil dann, ich habe halt einfach unfassbar Lust, das zu machen, ne? Ich habe halt keinen Zwang, das zu machen, aber ich habe Lust, das zu machen. Und solange ich mir das aufheben oder bewahren kann, gibt es da für mich auch kein Ende, weil nur weil ich jetzt, keine Ahnung, 34 geworden bin, heißt das ja nicht, dass ich jetzt, keine Ahnung, also irgendwie jetzt zur Ruhe kommen muss. Und ich mag diesen Lifestyle, ich liebe das, das ist mein Leben, das war schon immer mein Leben, so bin ich groß geworden und genau.
Das heißt, die Rettungsdecke bleibt uns noch ein paar Rennen und ein paar Finisher vor.
Ja, auf jeden erhalten. Fall. Das ist übrigens ein guter Aufruf an der Stelle. Also ich brauche dringend neue Rettungsdecken, Leute. Das heißt, wenn ihr mal Rettungsdecken habt, schickt mir die, weil die Dinger sind nicht so günstig und die ganzen abgelaufenen Verbandskästen aus dem Auto habe ich schon alle geplündert. Das heißt, wenn ihr Rettungsdecken habt, schick die Rettungsdecken. Ralf Bohle, okay. GmbH, Otto Hahnstraße.
Ja, das hört sich doch echt gut an. Und ja, ich wünsche dir auf alle Fälle einen super Sommer. Und weißt du, was sich an dem European Divide und an, was sind 7.000 Kilometer und 83.000 Höhenmetern sehr, sehr gut anhört?
7.800.
Ja, 7.800.
Nach 7.000 bin ich noch nicht im Ziel.
Auf die 800 kommst du auch nicht mehr an. Weißt du, was sich daran sehr, sehr gut anhört? Ich hoffe, du bist danach ein bisschen müde und wir können uns im Erzgebirge anständig und bei vernünftiger, moderater Geschwindigkeit auf den Touren so ein bisschen unterhalten und du fährst mir nicht wieder davon, weil die Erfahrung habe ich schon gemacht, was es heißt, in deinem Windschatten zu hängen. Also, hey, ich wünsche dir alles Gute. Du weißt, ich drücke dir immer und jederzeit die Daumen und ja, fiebere mit und ja, guten Sommer und dass deine Pläne aufgehen. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für deine Zeit und das Gleiche wünsche ich dir auch und wir sehen uns dann im Erzgebirge.
So machen wir es. Ich wünsche dir was. Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao.